Paulus und Silas waren Missionare. Sie zogen von Ort zu Ort und erzählten den Menschen von Gott. Eines Tages kam eine Frau vorbei, eine Sklavin, und sah Paulus und Silas. Sie konnte die Zukunft voraussehen oder Dinge wissen, die sonst keiner wissen konnte. Die Frau war nicht frei, sie wurde von einem bösen Geist bestimmt. Der Herr der Frau freute sich aber darüber, denn dadurch konnte sie für ihn Geld verdienen. Die Frau lief immer wieder hinter Paulus her. Irgendwann wurde es ihm zu viel. Er befahl: Im Namen Jesus Christus verlasse die Frau. Und sofort war die Frau frei. Jetzt war der böse Geist weg und sie konnte wieder tun, was sie wollte. Doch die Frau konnte dadurch auch nicht mehr die Zukunft voraussagen. Ihr Herr war wütend. Jetzt konnte er durch sie kein Geld mehr verdienen. Paulus und Silas müssen dafür bestraft werden, dachte er sich. Er ließ Paulus und Silas vor die Soldaten bringen. Pass gut auf sie auf, sagten die Soldaten zu dem Gefängniswärter. Sie dürfen auf keinen Fall entkommen. Und sie brachten Paulus und Silas in das tiefste Gefängnis. Damit sie wirklich nicht fliehen konnten, kettete er sie an die Füße. Jetzt waren sie wirklich verloren. Hier kommt niemand mehr heraus. Aber um Mitternacht hörte man auf einmal Stimmen. Die anderen Gefangenen lauschten. Paulus und Silas sangen. Sie sangen Loblieder für Gott. Plötzlich hörte man noch ein anderes Geräusch. Auf einmal wackelten die Wände. Ein Erdbeben. Die Türen des Gefängnisses sprangen auf. Und sogar die Fesseln der Gefangenen öffneten sich. Gott hatte das Erdbeben geschickt, um Paulus und Silas zu befreien. Der Gefängniswärter war von dem Erdbeben aufgewacht. Er schaute sich um und dann sah er es. Die Türen des Gefängnisses waren auf. Oh nein, die Gefangenen, sie sind weg. Man wird mich umbringen. Wenn man das erfährt, bin ich tot. Aber da hörte er auf einmal eine Stimme. Wir sind alle noch hier, hörte er. Es war Paulus. Er hatte gesehen, dass der Gefängniswärter sich umbringen wollte. Tatsächlich, Paulus und Silas waren noch da. Und alle anderen Gefangenen auch. Der Gefängniswärter merkte auf einmal, Paulus und Silas waren anders. Das Erdbeben hatte Gott geschickt, um sie zu retten. Der Gefängniswärter holte Paulus und Silas aus dem Gefängnis und nahm sie mit zu sich nach Hause. Er wusch ihnen die Wunden und gab ihnen zu essen. Der Gefängniswärter glaubte an Gott. Und auch seine Familie hatte zugehört, was Paulus erzählt hatte. Und sie alle glaubten am Ende an Jesus. Am nächsten Tag wurden Paulus und Silas von den Soldaten freigelassen. Aber sie mussten die Stadt verlassen. Es tat ihnen leid, dass sie schon wieder gehen mussten. Trotzdem danken sie Gott dafür, dass er dort in Philippi Menschen gerettet hatte, weil sie angefangen hatten, an Jesus zu glauben.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Anna. Ich darf euch heute die Predigt halten. Vor ziemlich genau 4 Jahren, also etwas mehr als, ja doch, ziemlich genau 4 Jahren, hat für mich ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Ich war damals bei meinen Eltern gelebt. Ich hatte meine Ausbildung hier in Marburg am Bibelseminar abgeschlossen, ein halbes Jahr vorher. Und genau, hatte zu der Zeit keine feste Stelle, war so ein bisschen offen, was jetzt passieren wird. Und hatte 2 Stellen im Angebot. Eine in Sachsen-Anhalt, eine Stelle als Pastorin in der landeskirchlichen Gemeinschaft und im EC als Kinderreferentin und eine Stelle hier in Marburg als Leiterin von der Krippe. Und ich habe damals, ja, hätte mir beide Stellen vorstellen können. Ich hätte mir bei beiden Stellen auch gewünscht, dass es klappt. Und beide Stellen wären echt mit einer großen Herausforderung verbunden gewesen. In der Gemeinde dort in Sachsen-Anhalt war ich zum Vorstellungsgespräch und die haben gesagt, okay, so nach 3 Wochen ungefähr, da haben wir eine Gemeindeversammlung, da werden wir entscheiden, welchen Bewerber wir einstellen. Und ich habe die 3 längsten Wochen meines Lebens bis heute, glaube ich. Ich habe in der Zeit ganz, ganz viel gebetet und immer wieder Gott gefragt, was ist dran, was soll ich? Ich hatte halt diese Stelle hier in Marburg noch offen, die wollten auch eine Antwort, was wird. Und ich hatte keine Ahnung, was das Richtige ist. Und ich habe immer wieder gesagt, Gott, was ist richtig? Schick du mich dahin, wo ich hin soll. Und am Ende, nach den 3 Wochen, nach dem Tag der Entscheidung, schrieb mir der von der Gemeinde eine E-Mail. Es tut mir total leid, aber wir haben uns leider für den anderen Bewerber entschieden. So bin ich nach Marburg gekommen, wieder. So ein bisschen zurück in die Heimat. Und genau, durfte hier wieder neu starten und leite jetzt hier in Marburg eine Krippe. So ähnlich, wie es mir damals ging mit dieser Entscheidung und dieser Unsicherheit, was wird kommen und wo geht's hin, ging es vielleicht auch Paulus und Silas. Die waren unterwegs im Auftrag des Herrn, wir haben das ja gerade in dem Video gesehen. Sie waren als Missionare unterwegs und waren angekommen in Troas. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Ja, super. Genau, also ich habe euch eine Karte mitgebracht, damit man das ein bisschen sehen kann. Troas ist der, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, also ein bisschen ein gelber Punkt. Mal gucken, ob ich leuchten kann. Kann ich leuchten? Ja, ich kann leuchten. Komm mal rum. Genau, da ist er. Da ist Troas. Da waren die beiden und wollten eigentlich dort in der Gegend noch ein bisschen weiter rumziehen und in andere Städte gehen. Und das war ihnen nicht möglich. In der Bibel steht, dass Gott ihnen das, dass der Heilige Geist ihnen das verwehrt hat. Und ja, das war jetzt so die Frage, wo geht's hin, was machen wir weiter? Und eines Nachts hat Paulus einen Traum und er träumt, dass ihm ein Mazedonier, also ein Mann aus Mazedonien kommt und sagt, komm herüber und hilf uns. Mazedonien ist auf der anderen Seite vom Mittelmeer quasi und ja, das war so der Auftrag. Und sie haben gewusst, okay, das ist Gott, der will, dass wir jetzt losgehen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als meine Eltern vor mehr als 15, 16 Jahren versucht haben, ein Haus zu kaufen für eine Familie mit 7 Kindern. Und wie oft mein Papa gesagt hat, oh, ich hätte jetzt gerne echt mal einen Fax vom Himmel, dass wir wissen, wo es hingeht und was passieren soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte auch gerne mal eine Mail von Gott oder eine WhatsApp-Nachricht oder so. Mach mal das und das und geh mal da und da hin. Paulus bekommt keine Mail und auch keine WhatsApp-Nachricht, gab es ja damals auch noch nicht. Aber er hat einen Traum und er ist sich sehr sicher, dass dieser Traum von Gott ist. Ich weiß nicht, wie sicher ich mir da gewesen wäre, aber Paulus ist sich sehr sicher. Und sie gehen los. Sie gehen los in der Gewissheit, dass Gott sie nach Mazedonien schickt. Das sind Paulus und Silas, sein Begleiter auf dieser Missionsreise, Timotheus, den sie unterwegs noch eingesammelt haben, und Lukas. Lukas, das ist der Mann, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, in der die Geschichte, die wir heute hören, spielt. Und die 4 kommen nach Philippi. Das ist der Punkt, der gelbe Punkt ein bisschen weiter oben. Ich glaube, ihr findet den jetzt. Genau, auf der anderen Seite, sie reisen dahin mit dem Schiff und man sieht es auch so ein bisschen eingezeichnet, die rote Linie. Genau, kommen dahin und wollen dort als Missionare tätig sein. Wie lange sie dann in Philippi bleiben, wissen wir gar nicht so genau und können das auch, also es steht nicht in der Bibel, aber es gibt Menschen, die sie zu Jesus finden in der Zeit, wo Paulus dort ist. Lydia ist die erste Frau in Europa im Übrigen, die sich bekehrt. Und wir lesen dann, dass am Ende von der Apostelgeschichte 16, da kommen wir dann auch nochmal hin, dass Paulus sich von den Brüdern oder von den Geschwistern, wie wir ja in Marburg sagen müssen, verabschiedet hat. Also müssen mehrere Menschen zum Glauben gekommen sein. Und ich habe festgestellt, dass in dieser Geschichte ganz deutlich wird, dass Gott uns Menschen führt. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte und in das, was Paulus und Silas und seine Freunde da erleben. Und auch ein Stück weit mit in meine Geschichte, wie ich Gottes Führung erlebt habe. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, dass Gott unmerklich führt manchmal, so dass wir es nicht unbedingt gleich mitkriegen. Der Start in Philippi ist für Paulus und seine Freunde super. Die fangen da an zu missionieren, Menschen finden so Jesus. Sie predigen, sie gehen in die Gebetsversammlungen. Sie haben auch einen Ort, wo sie wohnen können, weil die Lydia ihnen angeboten hat, dass sie bei ihnen schlafen können. Und dann kommt eine Episode, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und ich habe euch, weil ja Kindergottesdienst Reloaded, ein paar Bilder mitgebracht. Und genau, den Bibeltext. Ich lese euch den immer vor, aber ihr könnt auch gerne mitlesen. Ja, steht immer dabei. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Alles lief gut, alles war gut. Philippi war eine schöne Stadt scheinbar und sie hatten sich da genau eingerichtet. Und auf einmal taucht diese Frau auf, besessen von einem Dämon. Und ich habe festgestellt, dass in der Geschichte ganz deutlich wird, was Jakobus in seinem Brief schreibt. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Denn der Dämon hier in der Geschichte weiß genau, dass die Paulus und Silas von Gott geschickt sind. Und der Dämon verkündet es immer wieder durch die Frau, dass Paulus und Silas und Timotheus und Lukas Diener des höchsten Gottes sind. Die Frau läuft mehrere Tage hinter denen her und Paulus scheint es, weiß nicht, ob es ihn gleich gestört hat oder ob er da erst drüber weggesehen hat. Aber immer wieder ruft sie diesen Satz: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Und Paulus tut erstmal nichts. Aber irgendwie nach einer Weile scheint es ihn doch gestört zu haben und er ist aufgebracht, wie in der Bibel steht. Ich habe mich gefragt, warum regt er sich da eigentlich drüber auf? Also ich meine, das ist ja wahr, was der Dämon da quasi durch die Frau sagt. Und soll sie mal nicht so haben, der Paulus. Ne? Soll froh sein, dass sie da so Publicity haben und dass es da Menschen gibt, die für sie Werbung machen. Aber eigentlich geht es ja gar nicht dem Paulus um die Aussage der Frau an sich. Es geht überhaupt nicht um das, was die Frau sagt. Es geht ihm darum, um das, wer hinter dieser Aussage steht. Dass es nicht Gott ist, der hinter dieser Aussage der Frau steht, sondern dass es der Dämon ist. Und Paulus bezieht hier ziemlich eindeutig eine Stellung gegenüber Okkultismus und gegenüber Wahrsagerei. Die Frau hat einen Wahrsagergeist und kann damit Zukünftiges voraussagen. Und wir finden in der Bibel immer wieder Stellen, in der gesamten Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wo steht, dass Gott das verabscheut und dass er das hasst, die Wahrsagerei und Okkultismus. Und auch wenn sich finstere Mächte als christlich ausgeben oder so gut daherkommen und vielleicht auch so ein Stück weit in unser christliches Bild passen, sind es am Ende immer Mächte von Finsternis und können keine Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Licht haben. Paulus gebietet hier dem Dämon und weist ihn damit in seine Schranken und zeigt, wer wirklich der Herr ist, weil der Dämon ausfahren muss. Der hat gar keine andere Chance, als Paulus sagt, im Namen von Jesus. Er hat die Vollmacht und spricht auch in Vollmacht von Gott. Paulus handelt hier wirklich in der Gewissheit, dass er das tut, was Gott will. Und ich glaube, er war sich in dem Moment nicht bewusst, dass Gott das gebraucht, um ihn zu führen, um ihn und Silas auf seinem Weg weiterzuführen, dass Gott das benutzen wird für die weitere Geschichte, die er mit Philippi schreiben will. Und Gott benutzt es aber, genau dieses Erlebnis von den beiden, um seinen Plan, den er in Philippi hat, weiterzuführen. Mein zweiter Punkt ist, dass Gott durch Tiefen führt. Die Geschichte ist da ja nicht zu Ende. Schön wär's. Wir wissen auch nicht, was mit der Frau passiert. Das ist irgendwie, ja, bleibt das offen am Ende. Was wir wissen, ist, dass sie eine Sklavin war und dass die Männer, denen sie gehört hat, dass sie denen eine ganze Menge Geld eingebracht hat, scheinbar. Und dass die echt jetzt sauer waren. Das ging den Männern nicht um die Frau. Es ging ihnen auch nicht darum, dass sie von einem Dämon besessen sind. Es ging ihnen nur um das Geld. Geld, das sie jetzt verlieren würden und Geld, das doch eigentlich so leicht verdient war. Und dann waren sie wütend. Wütend auf Paulus und Silas und darauf, dass die ihnen diese schöne Einnahmequelle zerstört haben. Und wie das damals so üblich war, wurden die beiden dann vor den Stadtrichter geschleppt. Und da lesen wir in der Bibelgeschichte weiter. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt die Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Ah, ich habe jetzt zu weit geklickt. Ja. Paulus und Silas werden verurteilt, ganz ohne Gerichtsverhandlung, ganz ohne Anhörung. Sie werden einfach verurteilt. Und ja, wir Christen leben nach anderen Maßstäben als der Rest der Welt oder sollten nach anderen Maßstäben leben. Und ja, die Christen damals lebten auch nach anderen Maßstäben als die Römer. Und anscheinend reicht es in dem Moment für eine Verurteilung gegenüber Paulus und Silas. Zumindest so nach offiziellen Geschichten, was die jetzt genau gemacht haben, wurde gar nicht so richtig recherchiert. Und die beiden werden verurteilt, dazu geschlagen zu werden und ins Gefängnis geworfen zu werden. Und die anderen Leute, die das mitgekriegt haben, die waren auch ganz schnell dabei bei dieser Verurteilung. Und ich glaube, dass wir Christen schon manchmal unbequeme Leute sind und dass wir vielleicht auch manchmal Sachen sagen, die gar nicht so sich so schön anhören oder die die anderen gar nicht unbedingt hören wollen. Zum Beispiel, was Paulus in Philippi immer wieder gesagt hat, dass wir Menschen einen Retter brauchen. Denn wir sind doch so toll. Wofür müssen wir eigentlich gerettet werden? Paulus und Silas sollen in dem Moment aus dem Verkehr gezogen werden. Und ja, das passiert hier auch. Sie kommen ins Gefängnis. Sie kommen in den Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Das war das dunkelste Loch. Da kam keiner raus. Und zur absoluten Sicherheit hat der Gefängnisaufseher sie noch in diesen Block sperren lassen. Man sieht das hier auf dem Bild ganz gut eigentlich. Diesen Holzblock, in den die Füße eingeschlossen waren. Es gab da verschiedene Varianten. Es gab dann auch noch eine, wo man die Hände mit einschließen konnte, also wo man dann so nach vorne gebeugt mit dem Rücken saß, was sicher nicht so angenehm war. Und die Frage ist, ist das das, was wir unter Gottes Handeln und Gottes Führung verstehen, dass die jetzt, nachdem sie eigentlich als Missionare unterwegs waren, jetzt im Gefängnis sitzen? Das ist doch eigentlich nicht der Plan Gottes, oder? Die wollten doch, waren doch in seinem Auftrag unterwegs. Hat Gott irgendwas falsch gemacht? Da sitzen sie festgebunden, mitten im Dreck, blutiger Rücken von den Schlägen. Wie es den beiden da wohl ging? Ich glaube, dass sie erst ganz viele Zweifel hatten und auch hinterfragt haben. Haben wir das wirklich richtig gehört, dass wir hierher gehen sollten? Hätten wir nicht schon viel länger weiterreisen sollen in die nächste Stadt? Warum lässt Gott das eigentlich zu? Hat Gott nicht gesehen, dass wir für ihn gearbeitet haben? Das war doch sein Auftrag. Wir haben doch alles gemacht, was er wollte. Ich denke, du führst uns, Gott. Und es war ja überhaupt nicht unsere Entscheidung, dass wir hierher gegangen sind. Du hast uns doch hierher gedrängt. Und wollte Gott nur, dass wir hierher kommen, damit wir jetzt hier in dem Gefängnis sitzen? Und aus diesen Fragen kommen die beiden, glaube ich, hin zu einem Gebet. Gott, schaff uns Gerechtigkeit. Gott, verurteile du diejenigen, die uns jetzt hier verurteilt haben, ganz ohne Gerichtsverhandlung. Gott, hilf uns raus aus dem Loch und erlöse uns von diesem Leiden. Gott, rette uns vor unseren Feinden. Und schließlich, und ich glaube, dass es nicht eine Geschichte von ein paar Minuten war, sondern eine Geschichte von Stunden, kommen sie hin zu einem Lobpreis. Gott, auch wenn wir hier in dem dunklen Loch sitzen und auch wenn wir nicht wissen, wieso du das zugelassen hast und auch wenn wir dich gerade wirklich nett verstehen, du bist es wert, dass wir dich loben. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Im Gespräch mit meiner Mitbewohnerin in der Predigtvorbereitung habe ich mal aus meinem Lieblingsfilm Luther zitiert. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn bestimmt alle. Und es gibt einen Satz, den sagt er ab zu Luther. Wir predigen am besten, was wir am meisten lernen müssen. Dieser Satz ist schon immer einer meiner Lieblingssätze aus diesem Film. Und meine Mitbewohnerin sagte dann zu mir, ja, und was ist eigentlich dein Satz, den du da jetzt lernen musst? Oder was musst du da jetzt lernen in deiner Predigt? Und da habe ich gedacht, ja, genau. Also eigentlich genau das Gleiche, wie auch Paulus und Silas vielleicht lernen mussten. Also durch so eine wirkliche Tiefe zu gehen und auch Gott alles zu sagen, was mich stört und was mich verletzt und wo ich traurig bin, aber dann wirklich dahin zu kommen, zu sagen, Gott, und du bist es trotzdem wert, dass ich dich lobe. Du bist es trotzdem wert, weil du Gott bist. Meine eigene Geschichte hier in Marburg, wie ich hier wieder hergekommen bin und mit der Gewissheit angefangen habe, dass alles Gottes Wille ist, ist nicht zu Ende. Es wäre schön, wenn, oder es wäre einfach gewesen, wenn das immer so weitergegangen wäre, immer in dieser Gewissheit. Und ich bin ja wirklich lange Zeit durch diese guten und auch schwierigeren Zeiten, die mit so einer Arbeitsstelle verbunden sind, gegangen und habe immer gewusst, dass Gott wollte, dass ich hier bin und dass er mich hierher gestellt hat und habe mir das auch immer wieder gesagt. Gott hat mir super Freunde an die Seite gestellt, er hat mir super Leute, die mich begleiten, an die Seite gestellt. Er hat mir eine tolle Vorgesetzte geschenkt und ich wusste, dass Gott mich hier gebrauchen will. Und doch kam irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr ging und wo ich mir dann nicht mehr sicher war, was Gott will und ob ich hier noch richtig bin. Ich hatte zu der Zeit, das war jetzt vor ungefähr 2 Jahren, wusste ich nicht mehr, was richtig ist. Ich hatte mit schwierigen Menschen zu tun, sowohl kollegial als auch klientelmäßig. Mein Gefühl sagte mir immer, dass die Schuhe, die ich da getragen habe, 3 Nummern so groß waren, dass ich eigentlich noch viel zu jung war und viel zu unerfahren, so einen Job zu machen. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Und habe dann irgendwann, kamen da ganz viele andere Dinge dazu aus privatem Umfeld, wo ich dann irgendwann beschlossen habe, okay, ich brauche eine Auszeit. Habe mich krank schreiben lassen, habe eine Therapie gemacht und habe in dieser Zeit, wo ich in der Klinik war, ganz, ganz viel mit Gott diskutiert und habe immer wieder gesagt, willst du mich eigentlich hier haben? Was mache ich hier? Ich habe wirklich auch Schritte unternommen, zu überlegen, wegzugehen aus Marburg oder was anderes anzufangen. Dann die Frage, bin ich überhaupt fähig, sowas zu machen? Kann ich das überhaupt? Natürlich ist es schmeichelhaft, so eine Stelle angeboten zu kriegen, wenn man eigentlich noch Berufseinsteiger ist. Gott, habe ich dich richtig gehört? Wolltest du, dass ich hierher komme? Gott, war das wirklich dein Plan für mich? Und für mich war das eine ganz schwere Zeit und eine wirklich dunkle Zeit. Und ich habe doch, so im Nachhinein habe ich jetzt festgestellt, dass ich immer wieder an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, okay Gott, und ich lobe dich trotzdem, auch wenn es mir scheiße geht und auch wenn ich gerade nicht, eigentlich keinen Grund sehe, dich zu loben. In der Klinik hatten wir ein Klavier und dann habe ich mich oft abends noch hingesetzt und Lobpreis gemacht. Es war eine christliche Klinik und da waren auch immer Leute, oft Leute dabei, die dann mitgesungen haben, wo wir gemeinsam Lobpreiszeiten hatten und gebetet haben. Und in der Zeit und eigentlich auch schon viel länger ist mir ein Lied wichtig geworden von Danny Blatt. Das heißt, im Gehorsam stehe ich auf. Und das Lied beschreibt, dass ja, beschreibt er, wie er Gott sucht, auch wenn er irgendwie gar nicht vom Gefühl her jetzt Gott anbeten will und er gar nicht weiß, warum er Gott anbeten soll. Und die letzte Strophe heißt, auch wenn ich sie nicht verstehe, deine grenzenlose Weisheit, weiß ich doch, dein Wort ist wahr. Und auch wenn ich dich noch nicht sehe und auch nicht dein Flüstern höre, wähle ich doch, dir zu vertrauen. Und im Gehorsam stehe ich auf, suche deine Gegenwart. Und solange ich lebe, mein Gott, bringe ich mein Lob als Opfer dar. Ich weiß, dass wir eine ziemlich gefühlsbetonte Gesellschaft sind und dass es auch, ich glaube, gerade unter uns Christen sehr viel um Gefühle geht und sehr viel darum, hey, wenn es mir gut geht, kann ich Gott loben und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich halt Gott nicht loben gerade mal. Aber dieses Lied und die Erfahrung hat mich ein Stück weit gelehrt, nicht daran zu achten oder nicht immer danach zu gehen, wie es mir gerade geht, weil Gott ist immer wert, es gelobt zu werden. Und er ist immer würdig, dass ich ihn lobe. Und dass es nicht von meinen Gefühlen abhängig ist. Und ich merke, dass es eine Übung ist, diesen Lobpreis als Opfer darzubringen und auch mal zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf im Lobpreis und bete Gott an, auch wenn mir nicht danach ist. Auch wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, warum ich Gott loben sollte, wenn ich es gerade scheiße finde, was er macht. Aber dann aufzustehen und zu sagen, okay, ich bete Gott an. Und das ist was, was ich noch nicht 100% gelernt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich je an diesen Punkt kommen werde. Ich befürchte nicht. Aber genau, ich habe es gerade in der Predigtvorbereitungszeit wieder gemerkt. Da war auch so eine Phase, wo ich dachte, oh, alles blöd. Und dann habe ich dieses Lied halt angehört, weil ich es ja für die Predigt wollte. Und ja, da war das nochmal so ganz neu die Erkenntnis. Genau, Gott will, dass ich mich dafür entscheide, ihn zu loben, dass es nicht um mein Gefühl geht, sondern um eine Entscheidung, Gott zu loben. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass er jetzt ganz weit weg ist und dass er nicht da ist und ich ihn nicht verstehe, dann zu sagen, okay Gott, und ich entscheide mich und ich bin jetzt gehorsam, weil ich dein Kind bin und du es wert bist und du würdig bist, dass ich dich anbete, darum stehe ich jetzt auf. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Paulus und Silas nicht gefühlsmäßig überzeugt waren und gesagt haben, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen, sondern dass es eine Entscheidung war, zu sagen, Gott, ich bete dich an, weil du es lobst, weil du es wert bist. Die saßen da in dem Dreck, in dem Hochsicherheitstrakt und ich glaube, kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie auch viel weiter im Glauben als ich und haben das wirklich von Herzen getan, aber sie haben sich auf jeden Fall dafür entschieden, Gott zu loben. Und ich glaube, es kann uns Mut machen, dass wir das auch lernen, so diese Entscheidungen zu treffen zu können. Es gibt in der Bibel ganz viele Psalmen, die so ein ähnliches Muster haben, wie das, was ich vor uns gerade so ein bisschen aufgezeigt habe. Dieses Gott anklagen und sagen, warum lässt du das zu und wieso und ich verstehe es nicht. Dann hin zu diesem Gott, schaff mir Gerechtigkeit, hin zu dem und Gott, ich lobe dich, weil du es wert bist. So diese drei Schritte, könnt ihr mal lesen, Psalmen ist ganz spannend, taucht das immer wieder auf. Ich glaube, dass Paulus und Silas diese Gedanken, diese drei Schritte auch im Kopf hatten, wir wissen, dass das Leute waren, die Ahnung hatten von dem, was in der Bibel steht, im Alten Testament. Und Paulus hat auch ganz viel auswendig gekonnt. Da bin ich mir sehr sicher, dass er die Psalmen auch alle konnte. Und dass sie das einfach so ein bisschen runtergebetet haben, vielleicht ein Stück weit auch, und gesungen haben. Und ich will euch, ich will dich heute Abend so ein bisschen herausfordern, dass ihr euch auf den Weg macht, um gerade in den dunklen Stunden eures Lebens diese Entscheidung zu treffen. Gott, ich will dich anbeten. Und ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Gebete nicht unbeantwortet bleiben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott redet. Vielleicht nicht sofort und vielleicht auch nicht so, dass es dir gleich besser geht. Also ich weiß, dass es nicht immer so ist, dass es mir dann hinterher immer gleich super geht. Aber ich glaube, dass Gott was in uns verändert, in unserer Einstellung, dass er auch ein Stück weit unsere Sichtweise verändert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade in den guten Zeiten, in den Zeiten, wenn es uns gerade wirklich gut geht, uns dafür zu entscheiden, okay, wenn wieder so eine Phase kommt, Gott, erinnere mich dran, ich will dich anbeten und ich will auf dich schauen, weil die Erfahrung habe ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder gemacht, es ist wichtig, wegzuschauen von dem Problem und hin auf Gott. Weil wenn ich mir das nur das Problem anschaue und mich immer wieder drum kreise, geht das auch nicht weg. Dann das löst sich auch nicht unbedingt, wenn ich es mir immer wieder anschaue und drum kreise, sondern wenn ich wirklich die Entscheidung treffe, ich schaue auf Gott und Gott wird mit mir gemeinsam dadurch gehen. Manchmal verlangt er, dass wir Schritte gehen und dass wir Entscheidungen treffen und dass wir auch Dinge tun. Ich glaube, dass wir ganz oft auch selber dran sind, aber wichtig ist, dass wir auf Gott schauen und ihn damit reinnehmen. Das Spannende, was ich an der Geschichte finde, ist, dass Paulus und Silas die Entscheidung getroffen haben und die Entscheidung nicht nur so für sich und dann haben sie für sich gebetet, sondern dass sie laut gesungen haben. Die müssen laut gesungen haben, wenn die anderen Gefangenen die gehört haben. Das muss da durchgegangen sein. In dem Text steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Also das muss echt so ein bisschen da durchgegangen sein. Ne? Ich finde es spannend, dass man diese Entscheidung, wenn man sie getroffen hat, nicht nur für sich lebt, sondern dass man dann auch wirklich bewusst sich dazu stellt, wie in einem Gottesdienst im Lobpreis aufzustehen und zu sagen, okay, und ich stelle mich jetzt hin und ich bete und ich singe laut. Und hier ist es so in der Geschichte, dass die Antwort ziemlich schnell kommt. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Wow. Das ist mal eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Erdbeben erlebt habt. Ich stamme aus dem Erzgebirge. Bei uns gibt's hin und wieder mal so kleinere Beben. Und dann wackelt mal das Bett oder die Gläser im Schrank oder so. Das ist ein bisschen unheimlich, wenn man das erste Mal erlebt und da irgendwie nicht so viel mit anfangen kann. Aber man gewöhnt sich dann auch dran irgendwie. Ich habe so ein richtig starkes Erdbeben noch nicht erlebt und ich habe mich gefragt, ob Paulus und Silas in dem Moment nicht eigentlich erst mal wieder gedacht haben, wow, was ist das jetzt, wenn das hier jetzt alles einstürzt, wir kommen hier nie raus. Wenn so alles wackelt und die saßen wirklich ganz unten in dem Gefängnis, da wäre alles auf die eingestürzt. Aber scheinbar hat Gott das Erdbeben so geschickt, dass da nicht alles eingestürzt ist, sondern dass die Fesseln aufgegangen sind, die Türen aufgegangen sind und sie auf einmal frei waren. Ich glaube auch nicht, dass Paulus und Silas während ihrer Gebetszeit irgendwie mit so einem Wunder gerechnet haben. Vielleicht haben sie damit gerechnet, dass Gott irgendwie die Herzen der Stadtobersten da verändert und dann sie freigelassen werden oder so. Also zumindest hätte ich das wahrscheinlich gebetet, wenn ich Paulus und Silas gewesen wäre. Aber hier ist deutlich, an dem Punkt wird es schon ein Stück weit deutlich, dass Gott die beiden auch da gesehen hat und auch da durchgeführt hat. Und dass Gott hier Geschichte schreibt und dass sich da so ein roter Faden durch die Geschichte zieht, die er mit Paulus und Silas in Philippi schreibt. Und das Erdbeben hat eine direkte Konsequenz für die beiden. Nicht nur, dass sie jetzt frei sind, weil die Fesseln ab sind und sie theoretisch zur Gefängnistür rausspazieren könnten, sondern noch eine ganz andere, mit der keiner wahrscheinlich gerechnet hat, der die Geschichte miterlebt hat. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu. Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort Gottes. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ich glaube, dass die Gefangenen ein bisschen unter Schock standen, dass sie gar nicht so richtig wussten oder realisiert haben, dass sie jetzt eigentlich frei waren, dass sie jetzt hätten gehen können. Und für den Aufseher war das eine wirklich schreckliche Situation, weil er in dem Moment mit seinem Leben für die Gefangenen haftet. Wenn die wegkommen, musste er mit dem Leben dafür bezahlen. Das ist nicht wie heute, wo dann derjenige, der dafür zuständig ist, wenn einer ausbricht aus dem Gefängnis, also für die Laura, die Wärter werden jetzt nicht dafür hingerichtet, dass sie abgehauen ist. Er wusste, der Aufseher wusste, dass sein Leben vorbei war. Und ich glaube, das war für ihn in dem Moment, hat er gesagt, okay, bevor die mir jetzt mich jetzt zum Tod verurteilen, bringe ich mich lieber selber um, wenn die Gefangenen alle weg sind. Und was muss das für ihn bedeutet haben, als Paulus gesagt hat, du, wir sind alle noch hier. Es ist gar keiner weggekommen. Und das Wichtigste war in dem Moment, dass Paulus und Silas noch da waren. Und wir wissen nicht genau, was der Aufseher in den Wochen davor mitgekriegt hat von dem, was Paulus und Silas erzählt haben in Philippi und was sie gepredigt haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Gott schon an ihm gearbeitet hat und ihn schon mit zu sich gezogen hat ein Stück weit. Und an der Stelle wird wirklich deutlich, dass Paulus und Silas von Gott durch diese Tiefe durchgeführt werden, durch diesen tiefen Punkt, weil er noch was vorhat mit dem Aufseher des Gefängnisses. Und der Aufseher wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er einen Retter braucht. Er wusste das schon und er hat es, ja, hat es irgendwie, wusste er, dass Paulus und Silas auch die richtigen Ansprechpartner sind in dem Moment. Und das, was Paulus und Silas hier antworten, das ist eigentlich das ganze Evangelium zusammengefasst in einem Satz. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Wer nach dem Retter sucht, findet ihn in Jesus. Nicht wir retten irgendjemand, nicht wir retten uns selbst. Ich würde gerne Menschen retten, das passiert mir immer wieder. Aber wir können das gar nicht, die Menschen aus Situationen rausholen, aus schwierigen Situationen. Wir müssen Jesus vertrauen, dass er das tut. Und auch wir müssen uns die Frage stellen, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Manche von uns haben die Frage vielleicht schon gestellt und haben die Antwort, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, schon bekommen und haben diesen Schritt auch schon getan und gesagt, okay, Jesus, ich will dir vertrauen. Manche stehen vielleicht heute Abend an dem Punkt, dass sie überlegen, dass sie die Frage gehört haben und wissen, ey, Gott spricht mich an. Und dann will ich dir Mut machen, dass du diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, für dich annimmst und dass du nachher, wenn wir eine Lobpreiszeit haben, dass du hier vorkommst, hier werden Mitarbeiter im Gebet, im Altarraum stehen zum Gebet, dass du mit ihnen betest und diesen Schritt gehst und dich weiter von Gott führen lässt. Und Gott führt nicht nur durch Tiefen und manchmal unmerklich, er führt auch immer weiter. Er hört nicht irgendwann auf, uns zu führen. Wir schauen uns noch den letzten Teil von der Geschichte an. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um dem Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen, lass die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete, sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen. Warum auch immer, das steht hier gar nicht drin, die Stadtrichter Paulus und Silas freiließen. Vielleicht waren sie einfach nur zu der Erkenntnis gekommen, dass die Strafe schon hart genug war, die die beiden da erduldet hatten. Vielleicht, ja, war es auch einfach nur, dass sie gesagt haben, okay, reicht jetzt auch wieder, ne? Aber Paulus besteht drauf, dass seine Rechte, die er als römischer Bürger hat, dass die auch wahrgenommen werden. Wollte Paulus hier an der Stelle Genugtuung? Wollte er, dass er wieder rehabilitiert wird? Oder was war das? Ich glaube, Paulus wollte, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Er wollte, dass die das auch zeigen, dass wir Menschen, auch wir Christen, ein Recht haben, auch von diesem mit der gleichen Gerechtigkeit behandelt zu werden, die uns zusteht. Sie waren römische Bürger, sie hätten nicht ausgepeitscht werden dürfen, einfach so. Sie hätten nicht einfach ins Gefängnis geworfen werden dürfen. Sie hätten einen Prozess kriegen müssen und in diesem Prozess wäre klar geworden, dass sie römische Bürger sind und dann hätte man das alles noch ein bisschen, wäre das alles anders gekommen wahrscheinlich am Ende. Aber dann wäre Gottes Plan wahrscheinlich gar nicht so gelaufen. Vielleicht hätte Gott dann einen anderen Plan gehabt, ich weiß es nicht. Und Paulus geht es auch gar nicht darum, dass er in Philippi bleiben will, dass er nicht fortgeschickt werden will. Ich glaube, dass er gemerkt hat an dem Punkt, ja, jetzt ist es soweit, hier von Philippi wegzugehen. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir einfach weiterziehen dürfen, wo Gott sein Werk hier ein Stück weit vollendet hat. Und sie gehen nochmal zu Lydia, der Frau, die sich als erstes bekehrt hat, zu Jesus gefunden hat und bei der sie gewohnt haben in der Zeit, wo sie in Philippi waren. Und verabschieden sich von allen Gemeindemitgliedern. Sie lassen Lukas in Philippi zurück, der dort wahrscheinlich die Gemeinde weiter unterstützt hat. Und Gott führt die beiden weiter auf ihrem Weg. Er führt sie in die nächsten Städte, auf die nächsten Stationen. Aus der Rückschau, die wir heute auf die Geschichte haben, finde ich, können wir echt einen roten Faden durch die Geschichte erkennen. Dass immer wieder wir merken, Gott hat die beiden geführt auf ihrem Weg. Und dass Gott da so das hat durchlaufen lassen. Und ich glaube, auch wir können in einer gewissen Rückschau auf unser Leben immer wieder diesen roten Faden erkennen. Aus meiner Geschichte, von der ich euch heute ein bisschen was erzählt habe, kann ich den auch ein Stück weit erkennen, diesen roten Faden. Dass Gott mich hat hierher gestellt, dass er mich aber hat auch durch diese Tiefe gehen lassen, um mich wachsen zu lassen, um mich wieder, ja, um mir wieder neue Möglichkeiten zu schenken. Ich habe hier ganz viel lernen dürfen in der Zeit, in der ich hier gearbeitet habe, in meinem Arbeitsfeld, aber auch mit Menschen ringsherum, mit meinen Freunden. Ich habe mich neu kennenlernen dürfen in der Zeit. Und Gott hat mir hier wirklich auch Menschen an die Seite gestellt, die mich geprägt und begleitet haben. Und ja, wo ich gemerkt habe, okay, es war wichtig, nochmal diese Zeit hier noch zu haben. Ich bin nach dieser schweren Zeit für mich selber gar nicht weggegangen von Marburg. Ich bin wieder hierher zurückgekommen. Ich habe meine Aufgaben wieder aufgenommen. Habe manches geändert von dem, was ich gemacht habe, wie ich gearbeitet habe auch. Und es gab nicht so ein krachendes Erlebnis wie bei Paulus und Silas. Würde man sich vielleicht manchmal wünschen. Aber bei mir ging das so schleichend. So diese Erlösung aus der Dunkelheit. Und immer wieder ein Stück weiter. Und dann mal wieder ein Rückschritt. Und dann wieder einen Schritt weiter. Aber heute stehe ich hier und weiß, dass Gott mich durch die Zeit geführt hat und dass er mich dann nicht nur durchgeführt hat, sondern oft auch durchgetragen hat. Und was dazu zu diesen ganzen Erkenntnissen noch kommt, ist wirklich die Tatsache, dass ich weiß, dass die Jahre seitdem wichtig waren für mich, für meine berufliche Entwicklung, für meine persönliche Entwicklung und dass ich heute anders bin, als ich damals war, dass ich an einem anderen Punkt stehe, als ich damals stand. Und ich weiß auch, dass Gott diese positiven Erfahrungen, die ich dann noch machen durfte, noch benutzen will und mir mitgeben will. Und dass er aber auch die unschönen Erfahrungen noch nutzen will. Der rote Faden, den Gott in unserem Leben angelegt hat, der reißt nicht ab und er wird da bleiben. Und Gott wird uns auch weiter auf unserem Weg führen. Gott hat einen Plan mit Philippi gehabt, mit Paulus und Silas in Philippi. Und er hat einen Plan mit uns. Und ich möchte euch jetzt gerne zum Ende noch drei Punkte mitgeben, die euch so ein bisschen Mut machen sollen und ein bisschen herausfordern vielleicht auch. Habe ich die auch aufgeschrieben. Schau mal auf dein Leben, wo du den roten Faden Gottes siehst. Warum macht er das nicht? Also genau. Ich habe mal, es ist mir jetzt gerade spontan ein, ich habe mal mir mal aufgeschrieben, mit einer ganz langen Liste quasi so eine Zeitleiste gemacht, mein Leben. Und habe dann immer wieder aufgeschrieben, was ist da passiert und was hat mich da geprägt und was war das eigentlich für ein Punkt. Und das hat mir damals echt geholfen, mal so ein bisschen wahrzunehmen, hey, wie hat Gott mich eigentlich geprägt in der Zeit? Ich müsste die eigentlich mal weiterschreiben, diese Liste. Und dann könnt ihr mal schauen, was ihr entdeckt in eurem Leben, wenn ihr das aufschreibt oder wenn ihr euch das anschaut, wo hat Gott euch geführt? Und erzählt anderen Menschen davon, weil ich glaube, andere profitieren davon, wenn wir erzählen, wie Gott uns geführt hat durch Höhen und Tiefen. Und dann dankt Gott auch dafür, für die Führung in den guten und in den schweren Zeiten. Der zweite Punkt ist, wenn du weißt, dass Gott dich heute ruft und du die Frage stellst, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann antworte ihm und tu das Gleiche wie der Aufseher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Wenn ihr merkt, dass Gott euch heute ruft und sagt, ich will dich retten, und du die Frage stellst, was muss ich eigentlich tun, um gerettet zu werden, dann steh auf und nimm diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, persönlich für dich an. Und das Letzte ist, lerne Gott zu vertrauen, auch in den dunklen Zeiten. Entscheide dich dafür, dass du Gott vertraust und ihn anbetest. Diese Entscheidung, Gott zu vertrauen und ihn auch in den dunklen Zeiten anzubeten, das ist eine Entscheidung, die wir in den guten Zeiten treffen müssen. Weil in den schweren Zeiten, spreche aus Erfahrung, da noch Entscheidungen dafür zu treffen, ist ganz schwierig und ist eigentlich fast unmöglich. Sondern dann das in guten Zeiten zu treffen und zu sagen, okay Gott, und erinnere mich in den schlechten Zeiten dran. Vielleicht schreibt euch das irgendwo hin, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mir auch Zettel geschrieben mit Entscheidungen, die ich getroffen habe. Die liegen in meiner Bibel, die hängen in meiner Wohnung. Die wichtig sind für mich. Und das ist gut, wenn wir so Entscheidungen, so wirklich wichtige Entscheidungen uns irgendwo auch begreifbar machen oder sichtlich machen immer wieder. Wenn du jetzt von einem der Punkte irgendwie gemerkt hast, dass Gott dich anspricht oder dass es vielleicht eine Entscheidung aussteht für dich, dann will ich dich wirklich einladen, dass du jetzt in der Lobpreiszeit, die wir gleich haben werden, nach vorne kommst, zu einem von den Mitarbeitern, die hier stehen. Wir beten total gerne mit dir und es ist nicht so, dass wir schon alles können, dass wir das alles gelernt haben, dass wir toll sind und perfekt. Wir sind genauso mit Gott unterwegs und lernen noch. Und wir wollen uns aber gerne gemeinsam mit euch auf den Weg machen. Lass uns also gemeinsam Vertrauen lernen in Gott und darin, dass Gott einen Plan hat, einen guten Plan hat für uns. Und auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt sehen, wie der Plan ist, und auch wenn es vielleicht gerade schwer ist, dürfen wir mit Paulus sagen, in Römer 8, Vers 28, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Amen.